Am Mikrofon Tina Witte. Uli Borowka führte jahrelang ein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker. Doch weil die Leistungen auf dem Platz stimmten, war die Krankheit für Borowka, dessen Mitspieler und Trainer, in der Zeit seiner Karriere kein Problem und wurde stillschweigend geduldet. Doch Borowka ist kein Einzelfall, wie mein Kollege Burkhard Hupe zu berichten weiß. Er beschäftigt sich im Folgenden abseits Flaschenpost aus der Bundesliga mit der unheilvollen Allianz zwischen Fußball und Alkohol.
Ich habe alles in mich reingefressen, die Gefühle, meine Ängste. Ich hatte ja auch Versagensängste, aber ich konnte nicht drüber reden.
Uli Borowka, 388 Bundesligaspiele, deutscher Meister, Europapokalsieger, Nationalspieler und Alkoholiker.
Ja, ich habe teilweise ein Tagespensum gehabt von einer Kiste Bier, eine Flasche Whisky, eine Flasche Wodka, obendrauf noch Magenbitter.
Uli Borowka, Spitzname Eisenfuß.
16 Jahre Profifußballer war ich, 16 Jahre Alkoholiker. Ich konnte das immer gut verschleiern, habe immer meine Leistung gebracht.
Uli Borowka, von 1981 bis 1997, der härteste Abwehrspieler der Bundesliga.
Ich bin Anfang 2000, wo ich immer so sage, bin ich vor mich hin vegetiert, in so einer ganz kleinen 15 Quadratmeter Bude. War nur eine Matratze drin. Ich habe mir morgens um 7:30 die Reste Alkohol zusammengekippt, damit ich wieder was zu trinken hatte.
Uli Borowka stand mit anderthalb Beinen bereits in seinem Grab, sagt er heute. In buchstäblich letzter Sekunde schaffte er den Entzug. Heute hält er Vorträge über das, was ihn krank gemacht hat und über das, was sich bis heute nicht geändert hat.
Wer Leistung bringt bei uns in der Leistungsgesellschaft, der kann auch ruhig einmal die Woche besoffen vom Stuhl fallen. Ja, wer Leistung bringt, kann machen und tun, was er will. Und bei mir in erster Linie, ich habe Leistung gebracht. Und deswegen konnte ich mir so viel rausnehmen.
The piano has been drinking. My nectar is sweet.
Der erste Säufer in Fußballschuhen, den alle mochten und dem man alles verzieh, war der Boss, Helmut Rahn. Der Mann, der Deutschland 1954 zum ersten WM-Titel schoss.
Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Helmut Rahn und sein drittes Tor im Berner Wankdorf-Stadion. Glücklich wurde der Essener damit nicht. Als Rahn 1963 im Herbst seiner Karriere noch zum MSV Duisburg wechselte, um in der gerade gegründeten Bundesliga spielen zu können, eilte ihm sein trinkfreudiger Ruf natürlich voraus und er tat sich schwer, daran etwas zu ändern.
Ich will nicht sagen, dass ich eventuell ein Glas Bier ausschlagen werde, aber ich möchte doch damit behaupten, wie schwer es in der Bundesliga ist und die Konkurrenz ist groß. Deswegen will ich damit sagen, dass ich nicht überhaupt kein Bier mehr trinke oder wie es schon mal andere behaupten, ich trinke nur noch Buttermilch.
Doch schon damals war der saufende Fußballer kein Problem oder gar Therapiefall, sondern viel eher ein massenkompatibler Sympathieträger. Der ehemalige Bundesliga-Profi Ansgar Brinkmann findet, daran hat sich bis heute eigentlich nichts geändert.
Ich meine, wenn jetzt jemand feiern geht und Leistung bringt, das kommt natürlich bei den Jungs von der Straße oder in der Kurve, kommt das natürlich gut an. Ne? Ist dann irgendwie, sehen die diesen Typen dann auch hier, das ist einer von uns, der atmet auch nur Sauerstoff, der geht auch mal feiern und bringt trotzdem Leistung.
Und die große Traurigkeit, die die Sauferei stets begleitet, kriegt kaum jemand mit. Bei Helmut Rahn beispielsweise, der Abend für Abend am Tresen hing, der die Frage nach dem dritten Tor gegen die Ungarn kaum mehr ertragen konnte und ihr doch nicht entkam. Rahns damaliger Trainer in Duisburg, Rudi Gutendorf, erinnert sich noch heute mit einem Schaudern daran.
Ich habe ihn einmal gesehen, da hat er auch gestanden in so einem Pool und gesagt, ja Boss, erzähl mal, wie war das mit dem Tor, der Weltmeister Boss? Und das war da an der Ecke, wo die kleine Treppe runterging, wo die Toilette war. Und da war oben so Pinkelgestank in der ganzen Wirtschaft. Da hat er sich wohl gefühlt.
Piano has been drinking. My nectar is sweet.
Alkohol in der Bundesliga war nie wirklich ein Problem. Im Gegenteil, ohne Bierbrauer und Spirituosenhersteller hätte die Liga die komplizierten Anfangsjahre vielleicht gar nicht überstanden. Denn es war ja der Braunschweiger Unternehmer und spätere Präsident Günter Mast, der Anfang der 70er Jahre mit seinem Jägermeister-Likör die Trikotwerbung durchsetzte. gegen den ausdrücklichen Willen des Deutschen Fußballbundes.
Das hat mich natürlich reizt, dagegen etwas zu unternehmen, weil der DFB also nach meiner Meinung Ansichten von Straat, die absolut abwegig waren.
Es ging dem DFB damals auch nicht wirklich darum, Fußball und Alkohol voneinander fernzuhalten, sondern einen längst antiquierten Amateurgedanken am Leben zu erhalten. Heute lebt der Deutsche Fußballbund ganz gut von und mit dem Alkohol.
Deutschland feiert mit Bitburger, offizieller Partner der deutschen Nationalmannschaft und ihrer Fans. Wenn aus Bier Bitburger wird.
Man hat ja auch gesehen, vor einigen Jahren hat wirklich die Nationalmannschaft noch Bierwerbung gemacht. Mittlerweile haben sie umgestellt auf alkoholfreies Bier. Das finde ich okay. Aber so wirklich diese Verbindung herzustellen zwischen Alkohol und Sport, so nach dem Motto, das gehört irgendwie zusammen, finde ich ehrlich gesagt nicht so besonders schön.
Janine Ohlert arbeitet als Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und sie hat festgestellt, Alkohol gehört zum Fußball, weil Alkohol zum Leben gehört.
Also ich glaube, dass die Akzeptanz für Alkoholkrankheiten einfach höher ist in der Bevölkerung, weil halt der Alkohol sehr anerkannt ist. Also es ist einfach, man darf halt trinken zu fast jeden Gelegenheiten. Zu manchen ist es ja im Grunde sogar Voraussetzung. Und deswegen ist da die gesellschaftliche Akzeptanz einfach deutlich höher. Und das wird eben nicht so als Stigma gesehen, wie jetzt auch eine psychische Erkrankung oder solche Geschichten.
Zurück in der Fußball-Bundesliga. Heute ist es schwieriger, ein fußballspielender Alkoholiker zu sein, ohne dass daraus gleich ein Skandal oder zumindest ein Meinungsgewitter in den sozialen Netzwerken wird. Jedes Glas zu viel an irgendeiner Bar auf dieser Welt steht schneller im Netz, als es ausgetrunken worden ist. Trainer Peter Neururer gibt seinen Spielern deshalb auch die Taktik für den Griff zum Glas mit an die Hand.
Ich sage meinen Spielern grundsätzlich, wenn ihr meint, das machen zu müssen, dann macht es, aber behaltet den Überblick und vor allen Dingen, gerade in der heutigen Zeit, ihr müsst gucken, mit wem er es macht, wann er es macht und wo er es macht. Denn das ist ganz entscheidend.
Die Frage nach einer Mitverantwortung stellt sich für Peter Neururer aber nicht. Trainer sind keine Therapeuten, sagt er. Und Trainer sind schon gar nicht allmächtig, sondern oftmals einfach auch nur ohnmächtig.
Wenn ich merke, dass der ein oder andere Spieler möglicherweise zur Flasche greift, bei dem es eine Einflussnahme auf die Spielleistung haben sollte, dann greife ich ein. Dann greife ich ein und sanktioniere sofort bzw. dämme das ein, so dass ich den Spieler unter Kontrolle halte. Was aber oftmals schwer ist, denn im Trainingsbereich kann ich darauf Einfluss nehmen, aber nicht im privaten Bereich.
Auch aus der Mannschaft selbst kann der alkoholkranke Fußballprofi nicht auf Unterstützung hoffen. Ansgar Brinkmann zum Beispiel war in vielen Vereinen als Stürmer unter Vertrag und dabei immer sich selbst der Nächste.
Ich habe schon miterlebt, auch bei 2, 3 Trainern und auch bei einigen Spielern, dass sie massive Probleme haben mit Alkohol und das auch in der Woche, also nicht nur nach dem Spiel. Aber dass man da jetzt als Mitspieler groß gegen angegangen ist, kann ich nicht sagen. Das war eher nicht der Fall.
Auch Matthias Scherz erinnert sich eher an erfolgreiche Ausweichmanöver und Verdrängungsmechanismen in der Kabine. Scherz war von 1999 bis 2009 Angreifer und Publikumsliebling des 1. FC Köln.
Weiß man, dass es ein Problem ist? Kriegt man das immer so alles mit? Das weiß ich nicht. Nur weil einer vielleicht auch mal 2 oder 3 Mal in der Woche Alkohol trinken geht, kriegt man das ja auch nicht immer mit. Auch morgens nicht in der Kabine. Ob einer jetzt betrunken ist, in der Ecke ist er ruhig. Bei manchen bekommt man es vielleicht mit, weil sie sehr, ja, auf einmal gesprächig sind, was sie sonst nicht so sind. Dann kriegt man vielleicht auch die Fahne mit.
Bei Milivoje Novakovic hat es wohl jeder gewusst. Novakovic war in den Nullerjahren der beste Stürmer des 1. FC Köln, hatte aber sein Leben abseits des Stadions nicht im Griff. Immer wieder gab es Schlagzeilen über Novako-Hicks oder Promillevoje. Der damalige Kölner Mannschaftskapitän hieß Matthias Scherz.
Zu der Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, dass es dann phasenweise echt ein bisschen viel war, das ist mir schon aufgefallen. Aber wie willst du an so einen Spieler herankommen? Also ich glaube, wir haben fähige Ärzte gehabt, die auch ein bisschen weiteren Abstand haben, die dann auch eher der Kummerkasten dann sein können, die so einen Spieler dann auch wieder auffangen.
Und natürlich gilt in der Bundesliga genauso wie im Büro oder an der Werkbank, wenn ein Kollege oder eine Kollegin offenkundig zu regelmäßig und zu viel trinkt, dann muss der Wunsch nach Veränderung, die Einsicht in die eigene Abhängigkeit von innen kommen und nicht von außen.
Ich glaube, da kann man auch viele Gespräche, ob man Kapitän ist oder nicht, mit einer Person innerhalb der Mannschaft führen. Letztendlich muss er selber erkennen und sich dann einen Therapeuten suchen. Wenn er es nicht einsieht, glaube ich, haben wir alle keine Chance. Und ich sage, nein, ich kann es nicht. Also, das muss jeder Mensch selber beurteilen und das weiß ich.
Manchmal ist es aber auch so, dass ein Fußballer vergeblich einem besseren Leumund hinterherrennt. Das gilt für Ansgar Brinkmann, dessen kurvenreiches Leben mittlerweile zwei Bücher füllt, den man für den steilsten Partygänger der Fußball-Bundesliga hielt und der doch von sich behauptet:
An meinem Beispiel sieht man vielleicht auch, dass man vorsichtig sein muss mit Ferndiagnosen. Also ich gehöre zu den Spielern, die in jedem Verein, in dem ich gespielt habe, zu den Spielern habe ich gehört, die am wenigsten getrunken haben. Ich habe 2-3 Mal im Jahr gefeiert, dann hat es leider auch jeder mitbekommen. Das war dann halt auch wohl das Problem.
Piano has been drinking. My nectar is asleep.
Mein Freund, bedenke wohl, dein Feind, das ist ja Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst deine Feinde lieben. Auf unser Vorstand. Ein dreifaches Wipp! 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 Prost!
Fußball und Alkohol gehören zusammen. Bei den Profis genauso wie bei den Amateuren. Erst die Kiste Bier in der Kabine, dann der gemeinsame Gang an den Tresen. Das ist der Rhythmus, bei dem man fast immer mit muss, hat auch eine Untersuchung von Sportpsychologin Janine Ohlert ergeben.
Also ein Kernergebnis der Studie war, dass Mannschaftssportler deutlich eher dazu neigen, übermäßigen Alkoholkonsum zu haben als Individualsportler. Und zwar interessanterweise besonders dann, wenn sie mit ihren Mannschaftskollegen unterwegs sind. Was auch noch eine Rolle spielt, ist tatsächlich der Gruppenzusammenhalt. Das heißt, wenn der Gruppenzusammenhalt sehr hoch ist, wird noch mehr Alkohol getrunken.
Der Ball muss rein, 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 wenn auch die Leute schreien. Der Ball muss rein, so steht auch dein Mann davor.
Aber was ist das richtige Maß? Wer legt die Grenzen fest? Sollten B-Jugendliche, kaum 15 Jahre alt, nach dem Training schon mit einer Flasche Bier in der Hand herumstehen? Matthias Scherz sagt, total normal. Uli Borowka sagt, auf keinen Fall.
Ja, in der B-Jugend schon. Also ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass ich mit 15 den ersten Alkohol getrunken habe oder mit 14, wenn man konfirmiert wird.
Ja, wo ich bemängel, dass zum Beispiel der Schüler oder B-Jugendtrainer nach dem Training mit der Kiste Bier reinkommt. Ja, ich habe ihm gesagt, eine Kiste Brause tut's auch.
Bleibt abschließend noch ein Blick auf die, die man dann eines Tages nicht mehr sieht. Die Helden etwa, die eben noch euphorisch vom Platz getragen wurden und dann ein letztes Mal vom Rasen schlichen und danach nicht wussten, wie das Leben eigentlich geht.
Also was halt für alle Sportler schwierig ist, ist tatsächlich so dieser Punkt, ich bin heute noch total bekannt, dann höre ich auf. Und dann bin ich auf einmal niemand mehr. Niemand interessiert sich für mich. Und bei den Fußballern halt ganz besonders die Schwierigkeit, die müssen dann erstmal im Grunde ein neues Leben anfangen.
Gerd Müller hat das nicht geschafft. Andi Bremer hat es auch nicht geschafft. Neben Helmut Rahn also zwei weitere deutsche WM-Siegtorschützen. Und diese Liste ließe sich immer weiter fortschreiben. Wolfram Wuttke, Rudi Brunnmeier, Werner Kohlmeier und dann natürlich Stanley Buda.
Die Budas Ball senkt sich ins Tor. Ins Tor, ins Tor. Es ist unglaublich. Libudas Ball senkt sich ins Tor.
Dieser Libuda also, der auf Schalke und in Dortmund gleichermaßen verehrt wurde. Vielleicht auch deshalb, weil er abseits des Fußballplatzes so ziemlich alles verkehrt machte. Libuda starb früh. Einsam, krank und ohne den erhofften Trost im Alkohol. Die letzte Demütigung bekam er gar nicht mehr mit. Erst 10 Jahre nach seinem Tod fiel einem Fan auf, dass man Libudas Vornamen Reinhard auf dessen Grabstein mit AI statt mit EI geschrieben hatte. Viel besser lässt sich die Flüchtigkeit des Fußballerruhms kaum beschreiben.
Der Piano has been drinking. My nectar is asleep.
Vielleicht taugt der Profifußball deshalb auch als Mahnung oder als Metapher für die eigene Vergänglichkeit, als Mahnung für die Kostbarkeit des Augenblicks. Mit einem ehemaligen Nationalspieler als Mahner, der früher mal täglich eine Kiste Bier, eine Flasche Whisky, eine Flasche Wodka und obendrauf noch einen Magenbitter brauchte.
Wir brauchen nur einfach nur mal schauen, wenn wir durch die Stadt gehen. Fast jeder Mensch hat nur noch Druck, Hektik und Stress. Ja, jeder Mensch nur noch. Ja. Ich sehe kaum noch einen Menschen, der lächelt. Und da, wo wir jetzt gerade hingekommen sind, da läuft es leider Gottes in die falsche Richtung.
The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me.
Sie hörten das Abseits, Flaschenpost aus der Bundesliga von Burkhard Hupe. Auf Wiederhören sagt Tina Wette.